Wir müssen aber auch ehrlich sagen, Hocker hat es einfach taktisch sehr schlecht gelöst. Also er war in einer schlechten Position auf der Zielgeraden. Alle anderen sind dann halt außen vorbeigegangen und haben da versucht zu überholen. Er ist der Einzige, der sich da versucht durchzuschlängeln und sucht sich da so seinen Weg. Also es war schon eine blöde Situation, aber definitiv weniger klar als jetzt zum Beispiel da die Situation mit Nele Wessel.
Ja, und die Frage ist halt, wann ist es noch Racing und wann ist es einfach nur noch unfair?
Mein Athlet, der Leichtathletik-Podcast aus Frankfurt am Main.
Dann, ja, herzlich willkommen, Lynn.
Hallo, Benni.
Ja, die Zeit verfliegt. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Die Hälfte der Freizeit, oder wahrscheinlich ist es momentan mehr als die Hälfte der Freizeit, verbringt man vor dem Livestream, vor dem Fernseher. Aber ich habe das Gefühl, diese WM, die hat es absolut in sich. Aus deutscher Sicht, aber auch aus internationaler Sicht. Und deswegen würde ich vorschlagen, ohne viel Vorgeplänkel heute, steigen wir ein. Lynn, was ist am 15.09., am dritten Tag der diesjährigen Weltmeisterschaften in Tokio so passiert?
Ja, erstmal, ich freue mich sehr, vor allem immer gute Neuigkeiten verbreiten zu dürfen. Also wir starten rein mit dem Marathon der Männer, die mussten ja wieder sehr früh aufstehen, genauso wie wir in Deutschland, wenn wir es verfolgen wollten. Es ging direkt los mit einer kleinen Kuriosität, ein Fehlstart beim Marathon und die wurden wirklich sehr spät zurückgeschossen, also irgendwie erst nach 80 Metern, weil da ein Läufer, Vincent Negic, über die Startlinie gestolpert ist. Grüne Karte, nächster Startversuch, wie wir das schon kennen, Start war im Stadion, dann ging es erstmal raus. Mit einer sehr steilen Backup-Passage in Richtung Innenstadt, 2 Runden à 13 Kilometer und wieder zurück ins Stadion für den Zieleinlauf. Mit dabei Amanol Petros und ich will euch nicht länger auf die Folter spannen. Der hat wirklich Geschichte geschrieben in diesem Marathonrennen. Er ist Vize-Weltmeister geworden im Marathon, 2 Stunden 9:48. Die erste deutsche Silbermedaille bei Weltmeisterschaften im Männermarathon. Absolutes Wahnsinn. Also nochmal kurz die letzten 300 Meter. Es ist ein Trio ins Stadion eingelaufen, angeführt von Amanal vor Alphonse Simbu und dem Italiener Elias Ouani. Und ja, wie schon bei den Frauen lief es einfach auf so eine Sprintentscheidung hinaus im Marathon, ne? Nach über 42 Kilometern. Auf der Zielgeraden sah es sehr stark nach Amanal als Marathon-Weltmeister aus. Aber auf den letzten 10 Metern hat dann Simbu wirklich nochmal einen Schlussspurt ausgepackt, nochmal so 2, 3 schnelle Schritte gesetzt. Und auch wenn Amanal sich da wirklich mit allem, was er hatte, ins Ziel geworfen hat, hat es leider nicht gereicht, in Anführungszeichen. Also ich würde sagen, Silber gewonnen, nicht Gold verloren. Das ist meine Einschätzung. Vor allem bei so einer Hundertstel-Entscheidung. Also es waren 300stel letzten Endes zugunsten von Simbu im Marathon. Es ist ein Hauch von nichts, ganz einfach. Und Amanal hat danach im Interview auch nochmal darauf hingewiesen, was er für eine harte Zeit hinter sich hat. 4 Monate auf 2500 Metern Höhe trainiert mit 210 bis 220 Wochenkilometer. Und jetzt war er einfach überglücklich, dass sich das ausgezahlt hat. Hat die Silbermedaille auch direkt mal seiner Mutter gewidmet, die er jetzt seit 8, 9 Jahren nicht sehen konnte. Also es war emotional wieder. Vor allem, als dann auch Richard Ringer, unser zweiter deutscher Läufer, ins Ziel gekommen ist, Platz 13. Der hat dieses Mannschaftsergebnis nochmal abgerundet und der musste dann natürlich erstmal geupdatet werden, was ist passiert, dass Amanal Silber gewonnen hat. Also waren einfach tolle Bilder.
Nenne einen Wettkampf mit Fehlstart und einer Entscheidung von 300stel zwischen dem ersten und zweiten Platz. Da kommt vieles in den Kopf, aber nicht ein Marathon. Also ein wirklich absolut außergewöhnliches Rennen. Und ich saß da nachts noch vor dem Livestream und habe den Start auch noch gesehen. Ich habe den Fehlstart noch geschaut und dann habe ich gedacht, okay, guckst du jetzt noch oder gehst du ins Bett? Weil es ist halt wirklich super spät und am nächsten Tag ist dann natürlich auch immer ziemlich viel los und dann habe ich mich dazu entschieden, gehst du schlafen, dann guckst du dir die Ergebnisse morgens an und dann habe ich halt morgens Instagram aufgemacht, sehe da diesen Zieleinlauf, so dieses Bild von oben, wo die beiden da wirklich Zentimeter voreinander, hintereinander über die Ziellinie laufen und ich denke so, das darf doch nicht wahr sein, wärst du doch mal wach geblieben. Und ich habe, das Lustige an der Geschichte ist auch noch, vor einigen Monaten habe ich mit Amanal eine gemeinsame Trainingseinheit gemacht, da hatten wir geschrieben und für unseren YouTube-Kanal wollte ich da neues Material machen und habe halt so gefragt, du bist gerade in Deutschland, was gibst du für Trainingseinheiten oder was steht heute bei dir auf dem Plan, das war am Sonntag und dann sagt er, ja, ich habe 20 Kilometer Longrun heute auf dem Plan, irgendwie in 50, 30er Schnitt irgendwas, was ich keinen Kilometer durchhalten würde. Und ich habe ihm geschrieben, aber nein, das schaffe ich nicht. Da kann ich höchstens mit dem Fahrrad mitfahren. Hast vielleicht noch irgendwie was anderes. Und dann hat er ihm vorgeschlagen, ich könnte heute auch 18 mal 300 Meter machen. auf der Bahn und habe gedacht, okay, das liegt mir eher, da steige ich mit ein und habe dann auch versucht, so ein paar mitzumachen. Das Video habe ich dann natürlich gestern auch online gestellt. Da kann man dann sehen, wie oft oder ob ich es überhaupt einmal geschafft habe, mitzuhalten. Und ich fand es damals im Rahmen der Aufnahme doch schon spannend, wie schnell er dann tatsächlich auch die 300er gelaufen ist und am Ende auch einen 200er, greife ich mal vorweg. Das ist der letzte Lauf nach 18 mal 300 Meter waren 200er in 26,0. Und das ist schon, da kann man schon von Sprint sprechen. Und das war mir gar nicht so bewusst. Und jetzt bei der WM auf den letzten Metern hat man dann gesehen, wie wichtig das dann tatsächlich auch noch im Marathon ist, da diese Sprintstärke da an den Tag zu legen. Deswegen auch insgesamt so auch aus meiner Sicht extrem spannender Wettkampf.
Ja, jetzt weißt du, wofür es gut war. Ne?
Ja.
Ich habe mal um 500stel eine EM-Quali verpasst auf 5000 Meter und ich dachte schon, das sei knapp. Ja. Aber jetzt wissen wir, was wirklich knapp ist. Ich musste mir am Morgen erstmal durch den Kopf gehen lassen, so nee, es ist keine EM, es ist schon eine Weltmeisterschaft. Ja. Ne? Also mit all den Staaten, die da normalerweise vorne mit dabei sind, absoluter Wahnsinn. Ich freue mich sehr. Ich schlage vor, weil wir noch so viele andere Highlights haben, gehen wir ein bisschen weiter. Hammerwurf-Quali der Männer mit Merlin Hummel. Ich mach's kurz. Erster Wurf, der hat gesessen über die Quali-Weite 78,54. Also er ist im Finale mit dabei. Sprechen wir auch gleich nochmal drüber, natürlich. 3000 Meter Hindernisvorläufe, da hatten wir drei Mädels mit am Start. Olivia Gürth im ersten Vorlauf direkt. Ja, ihr ist so ein bisschen, ihr wurde der Modus einfach so ein bisschen zum Verhängnis. Platz 6, ihr fehlten nur 2/10 zu Lexi Holiday auf Platz 5. Das war einfach ärgerlich, aber am Ende, ihre eigenen Worte, hat ihr ein bisschen die Kraft gefehlt. Ich hoffe, sie kann sich trotzdem freuen. Es war nämlich eine dicke Saisonbestleistung, 9:15:28. Also da fehlte auch nur 1/10 zu ihrer persönlichen Bestleistung aus dem letzten Jahr. Haken dran, ich glaube, das kann man so stehen lassen. Gesa im zweiten Vorlauf, souveränes Rennen gemacht, natürlich voll ihre Erfahrung ausgespielt, sehr clever positioniert. Platz 4, großes Coup, zieht also in ihr siebtes WM-Finale in ihrer siebten WM ein. Und das trotz einer sehr holprigen Saison, wie sie selbst gesagt hat, ne, der Rippenbruch bei der Diamond League. Also das war jetzt nicht selbstverständlich, umso schöner, dass es geklappt hat. Auch für die Dritte im Bunde, Lea Meyer. Die hat im Interview danach gesagt, unter Tränen, sie wollte eigentlich bis letzten Freitag gar nicht zur WM anreisen, weil es ihr so schlecht ging, weil sie so große gesundheitliche Probleme hatte, besonders psychisch. Und ja, konnte das Gott sei Dank abschütteln. Jetzt hat ihr Körper nicht mehr gegen sie gearbeitet. Im dritten Vorlauf war sie dann mit dabei, erst die Verfolgergruppe angeführt, konnte sich dann langsam absetzen und auf den Weg zum Führungstrio machen. Souveräner Finaleinzug als Vierte ihres Laufs, also auch da großes Coup und da ist ihr wirklich ein Stein vom Herzen gefallen. Also 2 von 3 Deutsche sehen wir dann später nochmal im Finale wieder. Von den Hindernissen kommen wir dann direkt zu den 400 Meter Hürdenvorläufen der Frauen mit Eileen Demes. Also kurz zum Modus, 4 große Coups und 4 kleine Coups, also für die Zeitschnellsten, gab es da. Und sie hat sich sehr gut gehalten an Position 3, aber ein bisschen Probleme gehabt bei der allerletzten Hürde. Also da hat sie getrippelt, ist dann auch mit dem rechten statt mit dem linken Bein drüber gegangen und hat einfach enorm an Geschwindigkeit an dieser Stelle verloren. Also Platz 5 war es dann. Sie musste erstmal bangen, ob es dann reicht mit der Zeit, um eine Runde weiterzukommen. 55,03 war das fürs Protokoll und hat sich im Interview total verärgert gezeigt. Also sie ist eigentlich gut drauf und das spiegelt die Zeit jetzt halt einfach nicht wieder. Wir erinnern uns nochmal zurück in Dresden mit Meisterschaftsrekord 54,34 den Titel geholt. Nach langer Wartezeit stand dann fest, kleines Coup, also auch über sie werden wir in den nächsten Tagen nochmal berichten. Und eine zweite Athletin hatten wir auch mit dabei aus deutscher Sicht, Elena Keleti, bei ihrem WM-Debüt ein tolles Rennen gemacht. Also als Vierte sicher im Halbfinale mit dabei, 54,74 auf 600stel ran an ihre persönliche Bestleistung und die soll dann im Halbfinale fallen. Da hat sie sich sehr kämpferisch im Interview gezeigt.
Ja, bei den 400 Meter Hürden ist es auch immer mal so, ein kleiner technischer Fehler kann dann schon sehr, sehr viel ausmachen und am Ende des Tages zählt dann auch dann das kleine Coup. Man kann dann in der nächsten Runde nochmal einen technisch saubereren Lauf hinlegen und dann kann da auch eine ganz andere Zeit dann am Ende auf dem Display stehen. Deswegen, das sehe ich recht entspannt und freue mich da auf die nächste Runde.
Dann wechseln wir direkt von den Frauen quasi zu den Männern. 400 Meter Hürden, Vorläufe der Männer, direkt zu Beginn der Abendsession mit Ove Fischer-Breiholz im zweiten Vorlauf. Es war ja der erste internationale Auftritt für ihn bei den Aktiven, für unseren U23-Europameister, der sich schon so toll verkauft hat in dieser Saison. ja, direkt mit den ganz großen Namen da am Start gewesen, Alessandro Santos, und ist dann letzten Endes als Fünfter auf die Zielgerade eingebogen, aber hat dann wirklich voll seine Stärke, also dieses Stehvermögen auf den letzten Metern ausgespielt. Vorgelaufen auf Platz 3, 48,81 seine Zeit, und das mit Austrudeln, also wirklich wie so ein ganz großer, nochmal Blick nach links, Blick nach rechts, super lässig, und wusste sicher, er ist im Halbfinale mit dabei, hat sich dann aber direkt nach dem Zieleinlauf so an den Oberschenkel gegriffen, und da wussten wir schon, oh, könnte irgendwas passiert sein, und das hat er leider im Interview dann bestätigt. Also nach 200 Metern hat es ihm wohl krampfartig in den Beuger geschossen, und das ärgert ihn. Jetzt müssen sie das erstmal schnell in den Griff bekommen. Ich glaube, er kann da auf sehr kompetente Physios vertrauen, und dann hoffen wir, dass es im Halbfinale alles wieder gut läuft. Wir hatten ja insgesamt 3 Starter mit dabei, deshalb machen wir direkt weiter mit Josh Abuaku. Ja, der war eigentlich schon mit einem Fuß in der Saisonpause, ist kurzfristig nachgerutscht. Da war die Freude und der Jubel wirklich riesengroß, auch wenn der Familienurlaub jetzt so ein bisschen verschoben werden musste. Im dritten Vorlauf war er an der Reihe mit Bahn 8 hinter Carsten Warholm. Und da ist es einfach nicht leicht, sich zu orientieren, ne? Der ist natürlich vom Start weg vorne weggezogen. Für Josh gab es Platz 6, 49,41, und damit steht auch leider fest, für ihn ist die WM vorbei. Hat im Interview gesagt, damit kann er sich einfach nicht zufrieden geben, weil, ne, wir erinnern uns zurück, vor 2 Jahren in Budapest stand er im WM-Finale. Dieses Mal war das außer Reichweite, so ehrlich müssen wir sein. Und Emil Adjekum, Vorlauf 4, Bahn 3, da ist der Rennplan wirklich voll aufgegangen, also 13er Rhythmus bis zur 6. Hürde, danach in den 14er gewechselt, und ja, in der 2. Kurve ist er als 5., 6. eingebogen, aber die Kurve ist seine große Stärke, hat dann zwischen 250 und 300 Metern richtig Druck gemacht, ist nach vorne gekommen, hat die Führung sogar übernommen, und dann war es am Ende Platz 2 hinter Ray Benjamin, auch kein Unbekannter, ja. Ne? 48,33, die drittschnellste Zeit seiner Karriere, hätte er durchgezogen. Ja, vielleicht wäre es sogar eine persönliche Bestleistung geworden. Wir werden es nie erfahren, aber vielleicht spart er sich das einfach auf, ja, für die nächsten Runden.
Ja, ich glaube, das ist dann immer so dieser schmale Grat zwischen, greife ich jetzt meine PB an oder spare ich mir die Körner für die nächste Runde, weil er hatte auch ein Leistungsniveau, um da ins Finale zu kommen. Und da ist, glaube ich, der Finaleinzug der größere persönliche Sieg, den man da mitnehmen kann gegenüber so einer PB, die dann vielleicht zu viele Körner in so einem Lauf schon kostet.
Dann machen wir direkt weiter mit dem Weitsprung. Auch da gab es eine Qualifikation der Männer mit Simon Batz. Quali-Weite 8,15 Meter. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Also da war von vornherein einfach klar, dass es ein bisschen schwierig wird mit einem großen Coup. Aber Hoffnung war so ein bisschen kleines Coup. Das war in Reichweite. Zum Einstieg 7,77 Meter. Da war klar, das wird nicht reichen, da muss er auf jeden Fall nochmal nachlegen. Das hat er auch getan, 7,92 seine beste Weite dann direkt im 2. nachgeliefert. Und es ging einfach unfassbar eng zu in dieser Weitsprung-Quali. Also 7,98 waren gefordert für einen Platz unter den Top 12, also den Finaleinzug letzten Endes. Mit 7,92 war Simon leider auf Platz 17, also so eng ging es dazu. Und ja, das gehört einfach dazu, hat er auch im Interview nochmal bestätigt, dass manchmal entscheidende Zentimeter fehlen. Und vielleicht hat er beim nächsten Mal ein bisschen mehr Glück. Er hat echt verschenkt am Brett. Vielleicht wäre da noch so ein bisschen mehr drin gewesen. 8 Meter hätte er wohl in den Beinen gehabt, aber an dem Tag hat es nicht sein sollen. Dann springen wir im wahrsten Sinne des Wortes zum Stabhochsprungfinale der Männer mit einem deutschen Kandidaten, Bo Kandalita-Behre, Einstiegshöhe 5,55 direkt im 1. genommen. Die 5,75 in der Quali hat es funktioniert, im Finale dann erst im 3., also erst mit ganz viel Zittern. Und bei den 5,85, die nächste Höhe, hat das dann so ein bisschen mit den Nerven zu tun bekommen, ist da mehrfach durchgelaufen. Also da merkt man auch einfach im Stabhochsprung, da spielt der Kopf nochmal eine unglaublich große Rolle. Bo war damit leider raus, es bleibt Platz 10 und der beste Wettkampf seiner Saison. Hat viel im Training umgestellt und das braucht, glaube ich, einfach noch so ein bisschen Zeit. Danach gab es aber noch die Riesenflugshow von Mondo Duplantis. Hast du es verfolgt, Benni?
Ja, und es ist einfach unglaublich, was er da wieder abgeliefert hat. Gab es einen Weltrekord? Gab es keinen?
Es gab einen Weltrekord. Ja. Weltrekord Nummer 14 für Mondo Duplantis, 6,30 Meter im 3. Ich muss sagen, es war für mich gar nicht dieser Wow-Effekt, wie das sonst schon mal der Fall war, einfach weil er bei den ersten 2 Versuchen schon so unglaublich nah dran war. Also da hat man schon gesehen, er hat die Höhe so. Es war wirklich Fingerspitzengefühl gefragt und dann war es im 3. Versuch mir eigentlich vorher schon klar. Da habe ich schon gesagt, er macht das jetzt.
Ich stelle mir die Frage, wie hoch er tatsächlich springen kann, weil ich glaube, das sind alles Höhen, die macht er auch schon locker im Training und ich glaube, einfach aus Spaß am Springen lässt er sich da auch mal auch ganz andere Höhen schon auflegen. Und ich bin mal gespannt, wo der Weltrekord dann in 3, 4, 5, 6 Jahren liegt. Das ist schon immer wieder beeindruckend. Und der ist einfach, es ist ein ganz anderes Niveau. Es ist, glaube ich, so wie damals Usain Bolt in seiner Glanzzeit, als er 9,58 gelaufen ist oder 9,69 mit offenen Schuhen, dass einfach die Konkurrenz da nicht den Hauch einer Chance hat. Und bei ihm ist es so, er steigt da ein, wenn die anderen quasi aufhören. Und deswegen, ich sehe es wie du, es war eigentlich schon vorher klar, oder dann auch bei den Höhen, die er gerissen hatte, ist klar, er wird es noch schaffen. Und ja, er ist eine Ausnahmeerscheinung, das muss man einfach sagen.
Wobei ich finde, in dieser Saison war es eigentlich so knapp wie in den letzten Jahren noch nie, vor allem mit Karalis, dem Griechen. Der hat ihm ja schon auch mal Konkurrenz gemacht in der Diamond League-Saison. Also da waren schon viele Wettkämpfe dabei, wo es nicht ganz so klar war. Deshalb hatte ich auf ein sehr spannendes Finale gehofft.
Ja, aber am Ende war es dann, also jetzt die letzten Versuche, da war es schon sehr deutlich wieder.
Genau. Wir wechseln vom Stabhochsprung zu den 110 Meter Hürden Vorläufen der Männer mit Manuel Mordi. Erste WM, wirklich einen ganz bitteren Vorlauf erwischt. Erst viel zu früh aufgerichtet und dann sehr viele Hürden mitgenommen. Also vierte, fünfte und sechste Hürde berührt. 7 und 8 waren okay, aber die 9. und 10. komplett reingetreten. Und die Hürden, die verzeihen da einfach keine großen Fehler. Also als 8. ist er ans Ziel gekommen. Damit auf jeden Fall ausgeschieden, hat trotzdem, glaube ich, die Atmosphäre sehr genießen können. Vor allem dieses volle Stadion hat er nochmal erwähnt, aber das ist er einfach noch nicht gewohnt. Und ja, deshalb für ihn da Endstation. Für Gregory Minuet ging es ein bisschen weiter. Er war ja bei seiner ersten WM dann im dritten Vorlauf dran. An der dritten, vierten Hürde ist er so richtig gut in diesen Lauf reingekommen, hat sich im Mittelteil dann etwas aus dem Fokus bringen lassen, aber hinten raus nochmal alles reingeworfen. Platz 5, 13,50 und es hätte sogar PB werden können nach ihm. Die steht bei 13,46 und soll dann im Halbfinale fallen.
Was stand an diesem Tag noch so an?
Hammerwurf-Finale der Frauen mit Eileen Kuhn. Die konnte im Vergleich zur Quali nochmal richtig was drauflegen. 71,57 im dritten Versuch, damit unter die Top 10 geschafft. Ja, sie durfte noch einen vierten Versuch in Angriff nehmen. Der brachte aber leider keine Verbesserung für sie ein. Also Platz 9, da ging es auch wieder richtig eng zu. Ihr fehlten nur 2 Zentimeter zu Platz 8. Und ja, die eingefleischten Leichtathletik-Fans, die wissen das. Platz 8 heißt Olympiakaderförderung. Ja, war total ärgerlich. Sie war ein bisschen traurig, hat sie auch im Interview zugegeben, aber trotzdem natürlich ein ganz tolles Ergebnis für sie in ihrem ersten WM-Finale. Die Erfahrung nimmt sie auf jeden Fall mit und hat hier einfach nochmal konstant auf einem hohen Niveau performt. Ich finde, das kann man auch mal so stehen lassen.
Ja, absolut. Und ich hatte das Glück, da auch am gleichen Tag auf einer Veranstaltung dabei zu sein, bei der auch ihre Trainerin Katrin Glas mit am Start war. Und da hat man natürlich auch schon so ein bisschen gemerkt, dass sie etwas nervös oder sagen wir Vorfreude auf den Wettkampf hatte. Und ich glaube, es war auch für sie dann sehr, sehr schön zu sehen, so eine junge, ja wirklich sehr, sehr junge Athletin in so ein Finale zu bringen.
Ja, und ich meine, in diesem Jahr hat sie ihren ersten 70-Meter-Wurf gezeigt.
Ja.
Und jetzt wirft sie das am Fließband. Also das ist keine Ausnahme, das ist eher jetzt die Regel bei ihr. Ich finde es ganz klasse, da dürfen wir noch sehr viel erwarten. Dann springen wir wieder von der Technik zu den 1500-Meter-Halbfinals der Männer mit Robert Faken. Zu Beginn ganz vorne eingeordnet, trotz sehr vielen Stürzen. Ich weiß nicht, ob du es gesehen hast. Es zieht sich ja so ein bisschen durch diese Weltmeisterschaften, ne?
Ja. Also ich glaube, er ist während des Rennens mindestens über 2 am Boden liegende Athleten gesprungen. Es gab verschiedenste Schubsereien, Rempeleien. Und ich versuche in dieser Woche vielleicht nochmal den Bundestrainer Georg Schmidt ans Mikro zu bekommen, weil ich mir jetzt auch so langsam die Frage stelle, ob das nicht auch in der Taktik von manchen Athletinnen und Athleten irgendwie so den Platz im Playbook gefunden hat, dass man einfach mal ein bisschen mehr als nur die Ellenbogen ausfährt, um eine Konkurrentin oder einen Konkurrenten, der auf dem gleichen Leistungsniveau ist, aus dem Weg zu räumen. Weil bei einem internationalen Großereignis wie einer Weltmeisterschaft, da zählt die Platzierung, ja, und es ist sehr, sehr dicht. Und wenn man dann mal irgendwie sich ein bisschen härter versucht, nach vorne zu pushen, wie man das ja auch in dem Lauf von Nele Wessel gesehen hatte, wo sie dann gestürzt ist, dann kann das im Zweifel der einen oder dem anderen einen Vorteil bringen. Ist nicht sehr fair, ist unsportlich. Aber die Häufung von diesen Situationen jetzt bei der WM finde ich schon krass. Also auch gerne eine Frage an die Community, wenn ihr das anders seht, ist mir jetzt auch schon aufgefallen und auch wieder in dem Lauf vom Robert.
Ja, ganz genau. Also ja, es häuft sich, ne? Er wurde dann auf dieser Zielgeraden sehr fest, ist zurückgefallen und dann gab es eben auch schon wieder diese nächste brenzlige Situation, auf die du wahrscheinlich hinaus wolltest, mit dem Olympiasieger Cole Hocker, der sich da vorbeigeschlängelt hat. Robert ist komplett eingebrochen, ihm blieb dann Platz 10, hat im Interview auch gesagt, das war sein eigenes Unvermögen. Also so ehrlich war er dann auch, hat gesagt, er möchte da keinen Protest einlegen, weil warum? Das scheint der DLV so ein bisschen anders gesehen zu haben, hat mit Erfolg Protest eingelegt und wenig später stand dann fest, Cole Hocker disqualifiziert, Robert steht im Finale. Und der Aufschrei, der mediale Aufschrei war relativ groß, muss ich sagen. Also nicht viele sind mit dieser Entscheidung so einverstanden.
Ja, das ist dann natürlich immer was, da lässt sich im Nachhinein drüber diskutieren. Es gibt wohl mittlerweile jemanden beim DLV, der sich nur um solches, ich sag mal, Beschwerdemanagement kümmert. Da wird dann geschaut, auch bei Staffelläufen oder eben auch so in der Mittelstrecke oder bei anderen Sachen, passt das alles, ist es regelkonform, und wenn es da Unstimmigkeiten gibt, dass dann auch relativ zeitnah Protest eingelegt wird und dass dann die Trainer so ein bisschen entlastet werden. Und ich kann mir dann auch vorstellen, dass dann vielleicht so die Kommunikation auch zwischen Athleten und, ich sag mal, dem Beschwerdemanagement dann in diesen Zeiträumen nicht ganz so laufen, weil eben dann der Fokus erstmal darauf liegt, da das Recht durchzusetzen. Aber klar, das sind dann manchmal auch, es wird Entscheidungen dann geben, oder ist dann eine Entscheidung, wo dann so ein bisschen auch diskutiert werden kann.
Das Kampfgericht geht da auf jeden Fall sehr entschieden gegen vor, muss man schon sagen. Die Hocker-Fans sagen jetzt, es ist ganz normales Racing, das gehört halt irgendwie zur Mittelstrecke mit dazu. Wir müssen aber auch ehrlich sagen, Hocker hat es einfach taktisch sehr schlecht gelöst. Also er war in einer schlechten Position auf der Zielgeraden, alle anderen sind dann halt außen vorbeigegangen und haben da versucht zu überholen. Er ist der Einzige, der sich da versucht durchzuschlängeln und sucht sich da so seinen Weg. Also es war schon eine blöde Situation, aber definitiv weniger klar als jetzt zum Beispiel da die Situation mit Nele Wessel.
Ja, und die Frage ist halt, wann ist es noch Racing und wann ist es einfach nur noch unfair? Und das ist wahrscheinlich, da kannst du nie eine klare Trennlinie ziehen. Da gibt es immer verschiedene Meinungen, und ja, ich freue mich für Robert, dass er ins Finale gekommen ist, und ich bin gespannt, wie es dann für ihn dort läuft.
Ein Highlight haben wir auf jeden Fall noch für euch, wo wir gerade bei Finale sind. 3000 Meter Hindernis der Männer. Es war ein absolutes Bummelrennen auf den ersten 2 Kilometern mit ungefähr 3er-Schnitt. Das ist jetzt nichts, was die Athleten da sonderlich ins Schwitzen bringt. Wobei bei der Temperatur und der Luftfeuchtigkeit wieder anderes Thema. Mit dabei Frederik Ruppert und Niklas Buchholz. Freddy hat wirklich von Beginn an sehr viel Führungsarbeit geleistet, war sehr präsent an der Spitze des Feldes. Und ja, dann kam leider diese Tempoverschärfung 1 Kilometer vor Schluss. Die konnte er nicht mehr mitgehen, ist dann nach hinten durchgereicht worden. Ähnlich wie auch Niklas Buchholz. Der konnte auf den ersten Kilometern sehr gut folgen, hat sich da wirklich sehr gut verkauft. Aber für ihn war halt einfach das Erreichen dieses Finals schon die große Überraschung, schon der große Erfolg. Letzten Endes Platz 12 für Freddy. Ja, ihm hat einfach so das langsame Tempo, glaube ich, den Zahn gezogen, weil niemand da so wirklich die Initiative ergreifen wollte. Und diese schnelle Schlussrunde, die haben dann sehr, sehr viele drauf in so einem Weltklassefeld. Für Niklas Buchholz Platz 15. Er hat einfach nicht damit geplant, hier 2-mal in Tokio an den Start zu gehen. Ne? Der Vorlauf war für ihn quasi schon wie das Finale. Und dann ist es schwer, da auch mental nochmal zu mobilisieren. Ihm haben einfach die Kräfte gefehlt, das hat er auch im Interview nochmal gesagt. Aber vorne wurde es nochmal richtig spannend. El-Bakali, lange Zeit an letzter Position, hat dann im richtigen Moment sich nach vorne geschoben, die Führung übernommen, lief dann auf der Zielgeraden fast zu seinem dritten WM-Titel, wurde aber auf den letzten Metern noch abgefangen vom Neuseeländer Jordi Beamish. Und ja, der hat ihn stehen lassen. Ne? Der ist dann zu WM-Gold gelaufen. Und wir erinnern uns zurück, wir haben darüber schon vor 2 Tagen gesprochen. Der war ja im Vorlauf noch in so einen üblen Sturz verwickelt, wo es ganz erschreckende Bilder von gibt, wo quasi der Spike seines Gegners direkt neben seinem Gesicht aufkommt. Und das war unglaublich knapp. Also der hätte auch im Krankenhaus landen können, ne? Ja, hat dann aber sich aufgerappelt, war 400 vor Schluss letzter und dann trotzdem noch mit großem Coup in das Finale eingezogen. Also mehr als verdient, wie man jetzt sieht.
Ja, und das ist wirklich auch ein Athlet, glaube ich, der unglaublich starkes Mindset hat. Also zum einen diese Situation, da man stürzt zu Boden, da es tritt fast jemand auf einen drauf, rappelt sich wieder auf, läuft nach vorne, qualifiziert sich, plus dann jetzt nochmal die Situation im Finale. Da muss man schon ziemlich abgebrüht sein, dass das so funktioniert, weil wenn man es einmal so hinkriegt, das ist die eine Sache, aber er beweist immer wieder diese Nervenstärke. Das ist schon, ja, sehr, sehr beeindruckend.
Abgebrüht ist eigentlich ein ganz gutes Stichwort. Wir wechseln mal auf Tag 4 direkt mit der Evening Session. Da hatten wir auch einen Läufer über die 800 Meter Vorläufe der Männer mit dabei. Alex Stepanov, hast du es verfolgt?
Ich habe es verfolgt. Ich habe auch danach das Interview mit ihm gesehen. Alex ist in diesem Lauf leider nicht weitergekommen. Hast du die Zeit noch direkt auf dem Schirm?
Es war eine 1:46:32, also schon deutlich langsamer als dieser, ja, nervenaufreibende Lauf da in Pfungstadt, 1:44:17, wo er sich so krass gesteigert hat.
Ja, genau. Und er wirkte auch in dem Rennen nicht ganz so frisch. Das hat er dann auch im Nachhinein im Fernsehinterview bestätigt. Hat erzählt, er ist an dem Morgen mit Halsschmerzen aufgewacht, hat das Gefühl gehabt, er war so ein bisschen angeschlagen, als ob ein Infekt sich so andeutet. Und mit diesem Feeling ist er dann auch nicht in das Rennen gegangen, aber hat dann einfach gespürt, ihm fehlen da so ein paar Körner. Und das hat man dann eben auch in seinem Lauf gesehen.
Ich weiß auch nicht, ob er es taktisch so 100% klug gelöst hat. Also er hat versucht, dieselbe Taktik anzuwenden wie bei den deutschen Meisterschaften in Dresden beispielsweise, wo er auf der Gegengeraden dann eine starke Attacke gesetzt hat. Aber in so einem Weltklassefeld, da können halt alle auf den letzten Metern nochmal kicken. Das hat er dann zu spüren bekommen. Also das ist einfach ein anderes Level, ne, als dann bei deutschen Meisterschaften oder in Funkstadt.
Ja, definitiv. Aber wieder um eine Erfahrung reicher. Und klar, so die gesundheitliche Geschichte hat man dann auch immer nur so ein Stück weit in der Hand. Und mal sehen, es wird sich mit Sicherheit in den nächsten Jahren dann auch für ihn auszahlen.
Ich bin mir sicher, er hat auf jeden Fall sehr viel gelernt und zeigt beim nächsten Mal, was er so richtig drauf hat. Das war auch das Motto von den zwei Mädels, die wir mit dabei hatten in der Dreisprung-Quali der Frauen. Insgesamt 36 Athletinnen und es waren die Top 12 gesucht. Also da wurde richtig ausgesiebt. 14:35, das war die direkte Quali weiter. Auch die ist nicht ohne. Mit dabei Jessie Maduka, ihr erster Sprung auf 13:37. Da war technisch echt noch Luft nach oben, müssen wir sagen. Hat sich nicht gut getroffen. Auch bei der Landung musste sie da hinter sich greifen. Hatte auf jeden Fall einiges an Zentimetern liegen lassen. Zweiter Versuch, kleine Steigerung auf 13:47 und dann nochmal 13:12 im dritten. Ja, die Enttäuschung, die war ihr da wirklich ins Gesicht geschrieben über Rang 30. Im Interview auch gesagt, der Sprung im Warm-up, das war eigentlich der beste. Es bleibt für sie das Gefühl, dass sie bei großen Meisterschaften, also auf der richtig großen Bühne, nicht performen kann. Ein bisschen besser lief es bei unserer zweiten Deutschen, bei Caro Joyeux. Die hatten wir ja auch schon das ein oder andere Mal in den letzten Wochen hier mit dabei im Podcast. Richtig solider Auftakt, 13:99, hat da 10 cm am Brett verschenkt. Also das sollte schon mal so ein bisschen zeigen, wie weit es heute noch hinausgehen könnte. Zweiter Versuch, keine Verbesserung, 13:82. Und dann gab es von der Tribüne die Anweisung, jetzt locker bleiben. Und ich glaube, das hat sie sehr gut umgesetzt. Vor ihrem dritten Versuch, ja, war sie schon qualifiziert mit kleinem Coup fürs Finale, aber eben nicht sicher, weil die Konkurrenz natürlich noch nachziehen kann und sie hätte verdrängen können. Nach dem Sprung große Unsicherheit, langes Bangen, weil diese Auswertung so unglaublich lange sich gezogen hat.
Das hat sich gezogen.
Und dann die Erleichterung, 14:19 m, ihr viertbester Wettkampf ihrer Karriere und dann ist auch das erste Mal so ein leichtes Lächeln über ihr Gesicht gehuscht. Also wir sehen sie wieder im Finale am Donnerstag und das wird dann auf jeden Fall das i-Tüpfelchen, wie sie gesagt hat, die Kirsche auf der Sahnetorte und da soll es wieder über die 14 Meter hinausgehen.
Ja, man muss sagen, das ist so die Saison von Caro im Dreisprung. Also es läuft quasi seit dem ersten Wettkampf und sie kann diese Stärke jetzt auch mit zum Saisonhöhepunkt nehmen, weil man muss bedenken, es ist eine sehr lange Saison. Wir haben mittlerweile Mitte September, das ist schon sehr ungewöhnlich, dann auch diese Form dann auch in den Herbst mitzunehmen. Also da freue ich mich auf das Finale mit ihr. Und dann hatten wir aber in der Abendsession noch ein Halbfinale über die 110 Meter Hürden mit deutscher Beteiligung. Gregory Minouet, wir hatten vorhin schon über ihn gesprochen. Wie lief es denn jetzt im Halbfinale?
Ja, nicht ganz so gut. Er ist am Start leider echt nicht gut weggekommen und ist dann einfach hinterhergelaufen im Feld. Also 13:56 ist nochmal eine solide Zeit. Er hatte ja so ein bisschen gehofft, dass es zu einer persönlichen Bestleistung reicht. 13:50, da steht die gerade. Hat leider nicht geklappt. Da hat er vielleicht die ein oder andere Hürde zu viel mitgenommen. Hat dann auch im Interview nochmal zugegeben oder nochmal sehr selbstkritisch auch analysiert. Den Start hat er komplett verpennt. Der Japaner neben ihm, der war da schon 2-3 Schritte vor ihm. Und in der Mitte ist dann der größte Fehler passiert, wo er voll in die Hürde reingetreten hat und da war es dann im Kopf für ihn vorbei. Also leider das Aus hier im Halbfinale. Trotzdem eine sehr, sehr gute Erfahrung für einen ganz jungen Athleten.
Ja, absolut. Die Zeit ist auch immer noch gut und wie du sagst, er hat das Rennen, glaube ich, auf den ersten 2 Schritten verloren. Also schon auf dem Weg zur ersten Hürde hat er da wirklich einen deutlichen Rückstand zum Feld gehabt und das nimmt man wahr an dem Moment und das bringt einen, glaube ich, manchmal auch so ein Stück weit aus dem Konzept und ich glaube, dann kommen auch solche Anschlussfehler wie dann in der Mitte des Rennens über der Hürde zustande. Aber trotzdem insgesamt, ich glaube, er kann sehr stolz auf sich sein und er ist auch noch ein sehr, sehr junger Athlet. Da bin ich gespannt, was bei den nächsten internationalen Wettkämpfen so für ihn bringt.
Wir haben noch 2 Athletinnen, die sehr stolz auf sich sein können. Jetzt die große Frage, womit beginnen wir? Hammerwurf-Finale der Männer oder 1500 Meter Finale der Frauen?
Ladies first.
Okay, Nele Wessel nach diesem erfolgreichen Protest, den wir ja schon angesprochen hatten, ich würde sagen, nicht das Wie zählt, sondern dass sie in ihrem ersten WM-Finale steht. Sie war von Beginn an mitten im Feld mit dabei. Faith Kipyegon hat natürlich dieses Rennen bestimmt, diesem Rennen ihren Stempel aufgedrückt und ja, zwischen 800 und 900 Metern, hat Nele gesagt, hat sie dann einfach schwere Beine bekommen, den Anschluss leider verloren und ja, erwartungsgemäß, muss man sagen, ne? Wenn man sich mal mit den Vorleistungen der anderen beschäftigt, die sind da einfach noch in einer anderen Liga unterwegs. Die haben alle persönliche Bestleistungen unter 4 Minuten stehen. Und für sie war es dann letzten Endes Platz 14 in 4:10:31, hat sich da wirklich durchgebissen, auch nochmal auf der Zielgeraden. Also ganz so langsam war dieses Rennen tatsächlich nicht. Und ja, sie hat auch danach im Interview nochmal gesagt, dass es wie schon bei der EM in Rom halt nur durch diesen Protest fürs Finale gereicht hat. Da fällt es ihr ein bisschen schwer, sich dazugehörig zu fühlen, aber mein Resümee bleibt eigentlich genau dasselbe wie vor 2 Tagen. Also sie steht da verdient im Finale.
Absolut.
Weil diese Behinderung, na, die kann man nicht übersehen. Und sie wird diese Erfahrung mitnehmen. Persönliche Bestleistung beim Saisonhöhepunkt im Vorlauf. Und da dürfen wir gespannt sein, was die Zukunft bringt. Vor allem dann mit einer sehr guten Vorbereitung, die wir ihr wünschen.
Ja, absolut. Also sie stand da zu Recht im Finale. Das steht außer Frage. Vor allen Dingen, wenn man auch nochmal ihre Vorbereitung Revue passieren lässt. Also das war alles andere als einfach. Wir hatten in der letzten Folge schon mal darüber gesprochen. Also da auch von uns nochmal herzlichen Glückwunsch für diesen wirklich verdienten Finaleinzug bei der WM in Tokio.
Dann jetzt Hammerwurf-Finale der Männer mit Merlin Hummel. Ich zitiere einfach mal den Kommentator. Ja, spinnt der denn? Er hat gesagt, nach dem ersten Versuch 82,77 Meter im ersten Durchgang, persönliche Bestleistung und damit auch zwischenzeitlich mal die Führung übernommen. Da rückt natürlich so ein deutscher Rekord mal wieder in den Fokus. Der steht bei 83,40, gehalten von Reinhold Guschel aus dem Jahr 1988. Also da war der noch längst nicht auf der Welt, der Gute. Im zweiten Versuch dann direkt der Konter vom Kanadier Ethan Katzberg. 84,70, damit Championship-Rekord aufgestellt. 5. weitester Wurf aller Zeiten. Also dieses Finale von Beginn an hatte es richtig in sich. Das war eine unglaubliche Leistungsdichte und Merlin Hummel einfach mittendrin. Im zweiten Versuch dann den Eingang nicht ganz so gut hinbekommen. 80,71, eine Weite. Die hätten wir vor diesem Finale wirklich mit Kusshand genommen, ne? Und jetzt hat er mehr oder weniger keine Miene verzogen. Also da wissen wir jetzt, auf welchem Niveau der einfach unterwegs ist, wenn sich die Begeisterung über so eine 80 Meter Weite in Grenzen hält. Und das war sie wirklich. 3. Versuch, den hat er ungültig gemacht. Beim 4. nochmal 82,14. Also nochmal direkt gezeigt, das war keine Eintagsfliege. Das ist das Niveau, was er sich erarbeitet hat in den letzten Monaten. 5. Versuch übertreten und dann kam für mich eigentlich der echte Gänsehautmoment. Also letzte Versuche auch der Konkurrenz und die konnten sich nicht mehr steigern und damit stand fest, er hat Silber sicher und durfte dann nochmal ganz befreit in den Ring. 6. Versuch, da war offensichtlich die Luft einfach so ein bisschen raus, aber Merlin Hummel ist Vize-Weltmeister.
Ja, und der ist absolut wahnsinnig, der Junge. Ich habe es auch gesehen, ich habe gedacht, das gibt's doch nicht. Im ersten Versuch schon so ein Ding rauszuhauen, in so einer Situation so cool zu bleiben, absolut beeindruckend. Und dann hat man aber auch im Laufe des Wettkampfs gesehen, als dann feststand, er hat die Bronzemedaille sicher, dass er selbst ungläubig so ein bisschen den Kopf geschüttelt hat und wahrscheinlich gedacht hat, das darf doch jetzt nicht wahr sein, ich gehe mit einer Medaille nach Hause. Ein absolutes Highlight an diesem Abend und ich bin gespannt auf sein Interview dann im ZDF, denn das war es ein Punkt, den müssen wir hier nochmal mit reinbringen. Es ist ja eigentlich immer so getaktet, dass die Athletinnen und Athleten relativ zeitnah dann auch in den Interviewbereich von ARD und ZDF geführt werden, um dann natürlich auch nochmal ein bisschen Stellung zu beziehen zu den Leistungen und auch nochmal was an die Fernsehzuschauer zu liefern. Und es wurde dann immer wieder versucht, in den Interviewbereich zu schalten und es hieß aber immer wieder, ja, Merlin ist noch unten und lässt sich feiern. Merlin ist jetzt im Publikum bei seiner Familie und der hat sich das dann nicht nehmen lassen. Fand ich auch sehr, sehr sympathisch und vielleicht können wir das noch nachliefern, wie er das Ganze eingeschätzt hat, aber fand ich nochmal sehr, sehr klasse zu sehen.
Ja, also absolut verdient, ne? Die Zeit, die muss man sich dann, glaube ich, auch nehmen. Er hatte ja ganz viel Unterstützung auch auf der Tribüne mit dabei, die ihn angefeuert haben. Sein Trainer, der nochmal so ein bisschen Revue passieren lassen hat, wie lange er ihn jetzt schon betreut. Ich glaube, 12 Jahre waren es, ne? Als 11-Jähriger angefangen, als 12-Jähriger gesagt, wir möchten 80 Meter werfen und heute ist es soweit. Also wie genial ist das bitte auf der ganz großen Bühne?
Absolut. Dann kommen wir, glaube ich, schon fast zum Ende der heutigen Folge. Ich picke mir nochmal ein internationales Highlight raus und zwar ist noch kein Finale, sondern das Halbfinale über die 400 Meter bei den Frauen. Sydney McLaughlin ist ja in diesem Jahr bei den Weltmeisterschaften nur über die Flachdistanz, über die 400 Meter am Start. Wahrscheinlich 400 Meter Hürden war ihr zu langweilig, weil da auch einfach ähnlich wie bei Dublantes feststand, da wird ihr niemand das Wasser reichen können. Aber das Halbfinale über die 400 Meter, was sie da rausgehauen hat, hat auch da über die 400 Meter flach gezeigt, mit was für einer Dominanz sie da an den Start geht. 48,29 Sekunden standen für sie am Ende auf der Uhr. es hatte mehr was von einem I2-Trainingslauf, also noch einem halbwegs entspannten Trainingslauf, als von einem Halbfinale bei Weltmeisterschaften, wenn man ihr da so zugeschaut hat. Und da bin ich auch gespannt, was uns da im Finale über die 400 Meter bei den Frauen erwartet. Also unglaublich, wie sie da abgeliefert hat.
Ich finde es aber auch sehr sympathisch von Sydney, dass sie sagt, okay, sie sucht sich einfach neue Ziele.
Ja, ja, oder? Ja. Definitiv. Ich glaube, es spielt vielleicht auch am Ende nochmal dann über die 400 Meter Hürden mit rein, um dann das Stehvermögen nochmal über die 400 anders zu trainieren, um dann vielleicht nochmal Rekorde anzugreifen. Aber ja, ich finde es auch sehr sympathisch und ja, macht natürlich nochmal mehr Lust auf die 400 flach dann bei diesen Weltmeisterschaften. Aber dann kommen wir jetzt tatsächlich schon wirklich zum Ende oder fast zum Ende, denn wir haben noch eine Info für euch. Eine spannende Info. Wir haben vor einigen Wochen ein neues oder mehrere neue Fotos oder Cover erstellt für den MeinAthlet-Podcast. Und da gibt es jetzt drei beziehungsweise zwei Motive. Da können wir uns nicht wirklich entscheiden, weil die beide richtig cool sind. Und deswegen werden wir es so machen. Ihr könnt darüber abstimmen, welches Cover es werden soll. Es wird definitiv über Instagram, über unsere Instagram-Kanäle geteilt und dann könnt ihr einfach abstimmen. Und ich versuche das Ganze auch nochmal für alle, die keinen Instagram-Kanal haben, online über ein Abstimmungstool zur Verfügung zu stellen. Dann packe ich das in die Shownotes rein. Und dass wir da in den kommenden Tagen endlich ein Ergebnis haben, welches Cover wir dann schlussendlich nutzen werden. Weil ich saß gestern nochmal davor, ich habe auch meine Frau nochmal drüber schauen lassen, aber es ist wirklich schwer.
Also ich habe ja einen kleinen Favoriten, aber sie sind alle, und wir hatten ja wirklich sehr viele in der Auswahl, richtig Hammer geworden. Also nochmal ganz liebe Grüße an den Tim, der uns fotografiert hat von Connex Film. Werden wir bestimmt auch nochmal dann markieren können, Absolut. Wenn es soweit ist, wenn wir da eine Entscheidung haben. Also bitte engagiert euch und stimmt da alle ganz fleißig ab.
Und schaut in die Shownotes rein, da sollte ein Link sein. Und Lynn, wir hören uns in 2 Tagen wieder. Ich bin gespannt, was uns erwartet. Bis bald.
Bis dann. Ciao, Benni.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.